13. Mai 2025. Schönen guten Abend bei beide Seiten live. Ist dieser 13. der Glückstag für unser Staatsbudget und zugleich vielleicht ein Unglückstag für die Bevölkerung, also für uns alle? Heute serviert uns ja Finanzminister Markus Marterbauer von der SPÖ das umfangreichste Sparpaket seit Jahrzehnten und er sagt, alle werden das spüren. Wir haben heute noch ein Streitgespräch in der Sendung zwischen zwei Wirtschaftsexperten, die aus entgegengesetzten ideologischen Ecken kommen. Sozialdemokratisch versus wirtschaftsliberal. Vorher aber zur Einordnung, was Markus Marterbauer alles angekündigt hat. Und dazu ist bei uns Politikanalystin von Puls24, Manuela Reidl. Hallo Manu.
Hallo Tom, let's talk about money.
Ja, let's talk about money und let's talk about Marterbauer. Denn yes. Es ist ja so ein bisschen wie eine Theaterpremiere, eine Budgetredenpremiere im Nationalrat. Wie war denn die Premiere von Marterbauer heute?
Na, man hat schon gemerkt, dass er so ein bisschen Bühnenangst hatte. Der war sehr, sehr gut vorbereitet, aber eben auch sehr gehetzt. Man hat richtig gemerkt, dass er das Motto verfolgt hat, so, ich habe mich jetzt super vorbereitet und jetzt will ich das auch durchziehen. Wir werden ja in einige Punkte der Budgetrede reinhören, da hört man das auch ein bisschen, dass es eilig hat. Aber es ist kein großes Drama passiert. Es waren keine Fehlberechnungen bisher im Budget, die irgendjemandem aufgefallen wären. Natürlich, der Fiskalrat sagt, dass Marterbauer da und dort ein bisschen zu optimistisch sein könnte, was zum Beispiel den Output von seiner Förder-Taskforce betrifft. Aber es sind keine gravierenden Fehler passiert. Es gab keine unflätigen Zwischenrufe, nichts. Marterbauer konnte das heute in seiner gewohnt pragmatischen Art einfach durchziehen.
Gut, dann kommen natürlich die Mühen der Ebene. Er muss das einmal umsetzen, was da alles geplant ist. Es zieht sich ja was durch seine Rede. Er sagt, es geht sich nicht mehr viel aus. Es ist einfach nichts mehr drinnen. Er wollte mehr machen. Spürt's heute leider nicht, sagt er selbst. Hören wir da kurz einmal rein.
Das Volumen der Förderung ist in den letzten Jahren massiv gestiegen. Im Rahmen des Doppelbudgets werden bereits eine Reihe von Förderungen gekürzt. Das betrifft Umweltförderungen, etwa den Fernwärme- und Fernkälteausbau, Klima- und Energiefonds oder die E-Mobilität. Das sind schmerzliche Einsparungen. So manche dieser Aufgaben hätten weitergeführt werden sollen. Aber wir können uns diese Maßnahmen in diesem Umfang, zumindest für den Moment, einfach nicht mehr leisten.
Das zieht sich wirklich durch, dass Markus Marterbauer gleich von Anfang an gesagt hat, Leute, ich paraphrasiere, ich hätte euch auch gerne ein anderes Budget vorgelegt. Ich hätte gern viele von diesen Förderungen weiterlaufen lassen. Ich hätte gern finanziert den sozialen Wandel, den Klimawandel, also nicht den Klimawandel, sondern den Kampf gegen den Klimawandel, die wirtschaftliche Anschubleistung. Aber das ist derzeit nicht drinnen, denn das Defizit verursacht so hohe Zinsen, dass die Zinsen drohen, uns die Haare vom Kopf zu fressen. Das ist ja das große Dilemma, in dem Markus Marterbauer gerade steckt. Man kann argumentieren, dass der Job des Finanzministers dass derzeit wirklich der ärgste Schleudersitz ist, den es gibt. Denn wir stecken in einer Budgetkrise und die Wirtschaft will schon seit 3 Jahren nicht anspringen. Und darauf muss eben auch Markus Marterbauer mit seinen Planungen reagieren. Aber viele hätten ihm diesen Wurf, um es mal so zu nennen, gar nicht zugetraut. Der ist ein Pragmatiker. Man weiß, der kommt eher aus dem linken Eck. Der ist ja wirklich eine Personalie, die Andreas Babler, der SPÖ-Vorsitzende, durchgesetzt hat und wo sehr, sehr viele Zweifel hatten, dass so eine Verhandlung um so ein Riesenbudget überhaupt gelingt. Aber er hat es wirklich geschafft, ideologische Gräben zu überwinden. Und das ist wahrlich ein Budget, wo man merkt, da hat jeder sein Äußerl beigetragen von diesen Regierungsparteien. Bisschen Bankenabgabe für die SPÖ, bisschen Frühpensionen beschneiden für die Neos, bisschen Fördertöpfe kürzen beim Klima für die ÖVP. Also da haben sich wirklich alle zusammengesetzt und das spürt man auch bei diesem Budget. Übrigens, man hat bis in die Nacht hinein versucht, nochmal alle Zahlen wirklich nachzurechnen, damit da nur ja keine Peinlichkeiten passieren. Da können wir uns ja noch dran erinnern, glaube ich, alle bei der ersten Budgetrede des ÖVP-Finanzministers Gernot Blümel, das war im Jahr 2020, wo man vergessen hat, auf die Auszahlungsobergrenze beim Antrag draufzuschreiben, alle Beträge sind in Millionen gemeint. Und dann hätte man quasi nur 100.000 Euro beschlossen als Auszahlungsobergrenze statt 100 Milliarden. Hätte einen großen Unterschied gemacht. Und solche Peinlichkeiten wollte man anscheinend jetzt tunlichst vermeiden.
Sind auch bis jetzt nicht überliefert, ob es wirklich Peinlichkeiten gegeben hat. Bis jetzt scheint alles astrein zu sein, jedenfalls ja. Das Zahlenmaterial. Es hat sich noch ein Satz durchgezogen durch die ganze Budgetrede. Und zwar würde ich mir sagen, der Satz der Zuversicht. Markus Marterbauer glaubt, dass wir es schaffen. Das hat er so formuliert. Wir haben es ein bisschen zusammengeschnitten, damit man alle diese Äußerungen zusammenfasst.
Dass Österreich kann, wenn es will. Österreich hat gezeigt, es kann, wenn es will. Es zeigt auch hier, Österreich kann, wenn es will. Österreich kann auch das erreichen, wenn es will. Österreich kann, wenn es will. Wir werden das Budget sanieren und wieder auf Kurs kommen. Wir blicken deshalb mit gutem Grund zuversichtlich in die Zukunft.
So, da haben wir eine Stricherliste geführt. Ein halbes Dutzend Mal kann, wenn es will. Was ist, wenn Österreich nicht will? Also es sind ja alle an Bord angeblich.
Das ist die Frage. Was ist, wenn Österreich nicht will, obwohl es kann, Herr Marterbauer? Nein, also im Augenblick ist es so, und das haben auch sehr, sehr viele Finanzexpertinnen und Experten heute so kommentiert, dass es dieses Budget schafft, viele, viele kleine Nadelstiche zu setzen. Auch das hat der Finanzminister heute mehrmals gesagt. Jeder oder jeder wird betroffen sein. Es ist sehr, sehr breit gestreut, wer alles mittragen muss bei dem Budget. Also bei den zusätzlichen Einnahmen müssen die Banken mehr bereitstellen. Stichwort Bankenabgabe. Die Energiekonzerne müssen eine Sondersteuer abführen, weil sie viele Gewinne hatten in den letzten Jahren. Die Tabaksteuer wurde schon erhöht mit 1. April. Sehr viele Raucherinnen und Raucher werden schon bemerkt haben, wenn man in eine Stiftung was einzahlt, muss man mehr Steuer zahlen. Da werden jetzt nicht allzu viele drum weinen im Augenblick. Aber diese Lasten gleich zu verteilen, das war eben auch ein Anliegen anscheinend bei diesem Budget. Es gibt nicht diesen einen großen Wurf oder dieses eine große Sparpotenzial, sondern das sollte auf verschiedenste Schultern verteilt sein.
Und gerecht soll es sein, hat er gesagt. Vielleicht schauen wir es uns einmal im Detail an. Das Doppelbudget in einer Grafik, ist das alles für Sie zusammengefasst? Das lassen wir ein bisschen länger stehen. Es sind ziemlich viele Maßnahmen, die Marterbauer hier plant. Ist da wirklich jeder betroffen oder gibt es da welche, die Einschnitte härter spüren werden als andere oder manche, die gar nichts spüren?
Na, gehen wir es einmal durch. Dass der Klimabonus gestrichen wird, das betrifft schon einige. Da konnte man maximal 290 Euro im Jahr lukrieren, wenn man wirklich sehr weit draußen irgendwo gewohnt hat, wo man keine Öffis zur Verfügung hatte. Auch das Klimaticket wird teurer mit 200 Euro im Jahr mehr. Die E-Card-Gebühr wird erhöht. Wenn man einen Reisepass oder einen Führerschein braucht, wird das teurer. Das betrifft auch jeden. Das ist jetzt wahrscheinlich gut stemmbar für die meisten Haushalte, aber doch für jeden spürbar. Die Claudia Thaner kann doch nicht so viel einkaufen gehen, unsere Verteidigungsministerin, wie sie dachte, denn die geplanten Budgeterhöhungen sind zunächst einmal ausgesetzt fürs Bundesheer. Und es gibt sehr, 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 sehr viele Kürzungen bei Förderungen. Da gibt es welche, die betreffen Kulturschaffende am meisten. Die Filmindustrie zum Beispiel wird ganz stark betroffen sein von Förderkürzungen. Dann Umweltförderungen. Das betrifft wohlhabendere Haushalte, die zum Beispiel vorgehabt hätten, sich das Haus dämmen zu lassen. Das wurde ja großflächig gefördert. Oder sich eine Photovoltaikanlage anzuschaffen. Da muss man jetzt wieder Umsatzsteuer zahlen, im Gegensatz zu früher. Für E-Auto-Anschaffer werden die Förderungen gekürzt. Und man muss mehr Versicherung oder mehr Steuer zahlen, auch aufs E-Auto. Also das kommt immer ganz darauf an, in welchem Einkommensviertel man sich befindet.
Bleiben wir gleich bei den vielen, vielen Umwelt- und Klimamaßnahmen, die doch gekürzt werden, ziemlich stark. Da hat Marterbauer Bezug drauf genommen und gesagt, bisher war es viel zu wenig zielgenau, diese Förderungen. Hören wir da kurz mal rein, wie er das formuliert hat.
Apropos teuer, das gilt auch für die Klimapolitik der letzten Jahre. Sie war geprägt von kostspieligen und oft nicht ausreichend zielgerichteten Förderungen, statt durch budgetneutrale Vorschriften und Regeln.
Also man hat auch nicht gegenfinanziert oder budgetneutrale Regelungen und Vorschriften erlassen, sondern einfach das Füllhorn ausgeschüttet, sagt er da. Aber ist es dennoch richtig, dass man den Klimabonus jetzt komplett zusammenstreicht, anstatt jetzt vielleicht den Klimabonus zielgerichtet für ärmere Haushalte doch noch weiter auszuzahlen?
Naja, zunächst einmal eben unter Türkis-Grün, also unter der Vorgängerregierung, war es so, dass die dachten, wir hauen da extrem viel Geld auf diese Transformation der Wirtschaft und das wird die Wirtschaft so ankurbeln, dass kein Budgetproblem entsteht. So, jetzt ist die Wirtschaft halt nicht angesprungen, wie erhofft. Das hat nicht immer nur oder sehr oft nichts mit Österreich Inneren, mit Regierungshandeln zu tun, sondern da ist man auch abhängig von der weltpolitischen Lage ein bisschen. So, und jetzt sagt Marterbauer, ja, da fallen viele Förderungen weg, zum Beispiel der Klimabonus komplett. Aber es wird auch, aber das ist noch nicht genau ausdefiniert, angekündigt, dass man schon weiterhin die Dekarbonisierung vorantreiben will oder den Bodenschutz oder den Gasausstieg, indem man Förderungen, Zitat, redimensioniert. Was das so genau heißen soll, das weiß man einfach bis jetzt noch nicht. Und als Ersatz für diesen Klimabonus, der sollte ja dienen als Trostpflaster für die neu eingeführte CO2-Steuer, wird der Pendler-Euro erhöht. Das ist ein Absatzbetrag für die Steuer, den jeder einreichen kann, also jemand, der mit dem Auto oder mit dem Zug oder mit anderen Öffis zur Arbeit fährt und eine gewisse Wegstrecke zurücklegen muss. Das ist also so ein kleiner Trost, ein kleines Trostpflasterchen für den Wegfall
des Klimabonus. Für den Ausfall des Klimabonus. Schauen wir noch mal ganz kurz die Grafik an, da haben wir noch zwei Punkte unterschlagen. Am Schluss nämlich, oder drei, Pensionsanpassungen wird es geben. Das ist die berühmte Korridorpension. Man möchte ein bisschen, dass die Leute länger arbeiten und nicht so lange in Pension sind. Und zwei Punkte, wo man sagen könnte, da haben wir uns schon dran gewöhnt, dass das eigentlich ganz angenehm ist, weil es frisch eingeführt war. Das gibt's jetzt dann doch nicht mehr.
Bei der Abschaffung der kalten Progression, also diesem schleichenden Steuerfraß, hat die Regierung ja damals gesagt, das allerletzte Drittel, das behalten wir ein, aber wir geben es sofort aus für einkommensschwache Haushalte, für Alleinerzieherinnen und Co. Das fällt jetzt erstmal weg, gerade erst eingeführt, wie du richtig sagst, fällt weg. Es wird schon einen eigenen Fonds geben, auch da weiß man noch nichts Näheres dazu, der zum Beispiel Alleinerziehende extra unterstützen soll und zum Beispiel verhindern soll, dass Kinder in Armut abgleiten, der sicherstellen soll, dass Frauen ihre Unterhaltszahlungen bekommen und so weiter. Aber es wird halt nicht mehr so viel ausgeschüttet wie bisher. Und das Zweite, was da stand, ist, dass Familienleistungen und bestimmte Sozialausgaben nicht mehr angepasst werden. Zum Beispiel die Familienbeihilfe. Wenn jetzt, die wird nicht mehr an die Teuerung angepasst. Da hat der Bundeskanzler Christian Stocker gesagt, es wird niemandem was weggenommen. Es gibt halt einfach nicht mehr. Sehr viele Familien, die sich schon drauf gefreut hätten, werden das freilich anders sehen.
War früher natürlich auch nicht und deswegen war es dringend notwendig, das mal zu valorisieren und jetzt fällt das wieder zurück. Ganz kurz noch, Manu, zum Schluss, weil es eine Blick in die Zukunft ist, den Martha Bauer gewagt hat, nämlich das Problem Bund, Länder, Gemeinden, woraus diese ganzen Budgetmisere eigentlich erst entstanden ist. Bisher war es eine schlechte Abstimmung, hat er gesagt, mit den Gebietskörperschaften. Hören wir mal rein, was er vorhat.
Zum schrittweisen mittelfristigen Abbau des Budgetdefizits tragen Bundesländer, Gemeinden, Städte und Sozialversicherung durch sparsame Budgetierung und Strukturreformen wesentlich bei. Dafür sind wir bereits derzeit in sehr vertrauensvollem und konstruktivem Austausch mit den Gebietskörperschaften. Wir werden mit unseren Partnern in den Bundesländern, dem Städte- und dem Gemeindebund auch den innerösterreichischen Stabilitätspakt neu aufsetzen, um in konkreten Vereinbarungen für den Defizitabbau, strukturelle Budgetreformen und die Sicherstellung der Finanzierbarkeit der öffentlichen Leistungen.
Hört sich extrem kompliziert an, aber Stabilitätspakt neu verhandeln, das ist ja eine Herkulesaufgabe, die ihr da ankündigt. Geht das so einfach?
Ich glaube, für sehr viele, zum Beispiel Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, klingt das wie eine gefährliche Drohung. Warum? Weil, na klar, das haben wir ja jetzt alles in den letzten Wochen oft gehört, die Bundesländer tragen total viel dazu bei, dass Österreich so hoch verschuldet ist. Die Sozialversicherungen zum Teil, die Gemeinden sind recht hoch verschuldet, aber zum Teil können sie wirklich nichts dafür. Na, die haben halt auch unter hohen Energiekosten gelitten. Die haben darunter gelitten, dass wir von ihnen wollen, dass sie Ganztagsschulen ausbauen, das wiederum bedingt, dass sie mehr Personal anstellen, dass sie überhaupt Kinderbetreuungsgebäude überhaupt zur Verfügung stellen. Dann haben die Beamten super Gehaltsabschlüsse gemacht, kosten daher auch mehr Geld, öffentliche Bedienstete und so weiter. Und die schreien ja eigentlich schon die ganze Zeit noch mehr Geld. Die sagen, okay, wenn wir zum Beispiel mehr Berichtspflichten haben für die EU, wenn ihr von uns wollt, dass wir Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen treffen, dass wir zum Beispiel für mehr Begrünung sorgen oder mehr Gebäude sanieren, dann müsst ihr uns mehr Geld geben. Und jetzt sagt Martha Bauer, wir müssen uns stattdessen sofort überlegen, wie wir euer Defizit reduzieren. Also das gemeinsam mit den Ausbauausgaben, die Gemeinden haben sollen in Zukunft oder auch Gesundheitskosten steigen. Die Bevölkerung wird älter. Die Gemeinden beteiligen sich ja auch mit einem Anteil an den Spitälern, die sie vielleicht haben. Also das ist noch nicht geklärt, wie man aus diesem Dilemma rauskommt. Viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister schreien jetzt schon, wenn ihr das macht, können wir das Freibad nicht mehr zahlen oder die Förderung für den Verein. Also auch da wird vielleicht in einer oder anderen Gemeinde spürbar werden, dass der Gürtel gerade enger sitzt.
Das werden wir in den nächsten Monaten oder Jahren erst beobachten, was das alles für Auswirkungen hat. Manu Reidl, vielen Dank einmal für die Durchsicht dieser langen Budgetrede und für die Details. Und wir haben natürlich, meine Damen und Herren, auch noch die Menschen auf der Straße gefragt. Heute also frisch umgehört, was die Österreicher Ihnen erwarten. Mit der Frage, haben Sie Angst, dass Sie selbst betroffen sind vom Sparpaket und finden Sie, dass überhaupt gerecht gespart wird in Österreich?
Eigentlich nicht. Ich habe eine gute Pension und ich lebe bescheiden. Angst vielleicht, was die nächste Generation betrifft. was die Kinder betrifft, die Schulbildung, dass man da nicht spart, das wäre wichtig. Und sonst muss man sich ein bisschen am Riemen reißen und zurückstecken.
Naja, wenn man bedenkt, was jetzt alles so teuer geworden ist in den letzten Zeiten, kann man schon einmal finanzielle Sorgen haben. Also ich jetzt in dem Moment nicht, aber ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sich da auf jeden Fall vorfürchten. Ja.
Es kommt sicher auf das Einkommen an, das man hat. Und in manchen Bereichen ist es sicher für manche sehr beängstigend, was da auf sie zukommt.
Im Moment noch nicht, nachdem man ja nicht genau weiß, was auf uns zukommt.
Ja, ein bisschen schon, weil wenn bei den Familien gespart wird, ist das keine gute Idee. Das sind unsere zukünftigen Kinder und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da investieren. Das sollte auf keinen Fall gespart werden. Und bei der Bildung nicht, das wäre mir auch noch sehr, sehr wichtig.
Es würde mir eher mehr Angst machen, wenn das Thema, das gespart werden muss, ignoriert wird.
Sagen also die Menschen, die wir auf den Straßen gefragt haben zur Budgetrede und zum Sparpaket und mittlerweile bei uns im Studio Platz genommen haben, die zwei Talkgäste für heute. Hanno Lorenz ist bei uns stellvertretender Direktor des wirtschaftsliberalen Thinktanks Agenda Austria. Schönen guten Abend.
Schönen Abend.
Und Christoph Matznetter, Ex-SPÖ-Finanzstaatssekretär und Chef des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands.
Herzlichen guten Abend.
Herr Lorenz, ich möchte mit Ihnen beginnen mit den Reaktionen, die wir da gehört haben. Wie sehen Sie denn diese Reaktionen? Trifft das Stimmungsbild so ungefähr die Lage in Österreich?
Ja, ich glaube schon, wobei das eine ganz typische Antwort immer ist. Mir persönlich geht es jetzt gar nicht mal so schlecht, aber im Umkreis ist es immer, habe ich die Befürchtung, dass es schlechter sich entwickelt hat. Und das ist eine ganz typische Antwort, die wir auch schon seit Jahren in Österreich erleben, auch schon in Deutschland. Gibt es dazu wissenschaftliche Studien, die sich das angeschaut haben. Tatsächlich sind die Zahlen jetzt so, dass sie nicht wirklich dramatische Verschlechterungen gegeben hat. Es gibt sicherlich Gruppen, die verloren haben. Es gibt aber viele Gruppen auch, die durchaus positiv durch die Krisen gekommen sind, auch dank des Staates durch die Maßnahmen. Von daher, glaube ich, ist das eine verständliche Antwort, aber es hat jetzt auch nicht nur mit dem Budget zu tun, sondern natürlich auch mit der Wirtschaftsentwicklung, die natürlich auch nicht unbedingt momentan die positive Entwicklung gibt.
Ja, wir schauen auch dann auf die Maßnahmen, die geplant sind, um dagegen zu steuern. Herr Matznetter, Ihr Parteifreund Markus Matterbauer hat da eine Rede gehalten, die Budgetpremiere sozusagen. War das Ihrer Meinung nach eine Blut, Schweiß und Tränenrede des Finanzministers?
Nein, weil wir können, wenn wir ein bisschen in die Zeitgeschichte schauen, es waren immer sozialdemokratische Finanzminister, die auch entsprechende Sparpakete durchführen mussten, von Ferdinand Lazzin angefangen, das letzte Mal unter Bundeskanzler Faymann. Und immer ist es oft so, dass man sozusagen die Folgen, die andere verursacht haben, mitbegleitend aufräumen muss. Und Markus Matterbauer hat jetzt das Schicksal vor dem Badet vor einem Jahr gewarnt hat. Er will nicht Finanzminister werden, weil es ziemlich schwierig ist. Aber er macht das total toll. Wer heute die Rede gesehen hat, weiß, ich bin froh, dass wir Markus Matterbauer dort haben und keinen Gerhard Blümel oder Magnus Brunner.
Würden Sie diesen Befund teilen, Herr Lorenz, dass die SPÖ-Finanzminister ausbügeln, was die ÖVP-Finanzminister verbockt hatten?
Ich glaube, das ist immer eine Frage der Zeit, in der man sich befindet. Natürlich ist es jetzt völlig egal, welche Farbe der Finanzminister nun parteipolitisch gehabt hätte. Es ist eine Zeit, wo man einfach sparen muss, weil das Geld einfach wirklich nicht mehr vorhanden ist. Die Vorgängerregierung hatten mehr oder weniger das Glück, dass die Konjunktur ihnen noch Geld in die Hände gespielt hat und am Ende hat man halt noch vor den Wahlen nicht das Budget präsentieren müssen, wo es nicht mehr so gut so rosig war. Aber das würde ich jetzt nicht anhand des Parteibuches ausmachen. Aber es ist natürlich schon so, dass es jetzt einfach an der Zeit ist zu sparen, weil es sonst einfach nicht mehr geht. Das heißt, man hat so lange gewartet, bis wirklich keine Alternative mehr da ist.
Und weil Sie gesagt haben, ja?
Einspruch erehren. Ich selber habe als Abgeordneter eine Fülle von Anträgen gestellt, wie man verhindern hätte können, dass Milliarden ausgeschüttet werden, die uns jetzt fehlen. Ich erinnere dran an die Covid-Förderungen. Da wollten wir, dass nur das Finanzamt auszahlt. Da wollten wir erreichen, dass mit einer Sonderabgabe, wie schon klar war, dass alle kassieren können. Die mehr Gewinne als vor Covid gemacht haben, bis zur Höhe der Förderung Sonderabgaben zahlen. Wir hätten viele Milliarden verhindern können. Das ist alles nicht geschehen. Jetzt muss aufgeräumt werden und ich glaube auch nicht, dass man so einfach abtrennen kann, auch die politische Verantwortung auch wiederum, weil wir jetzt gemeinsam mit der Bevölkerung, die den Großteil der Lasten auch tragen muss in dem Paket, klar machen müssen, wir müssen auch Mechanismen finden, dass sowas in dieser Art nicht mehr passieren kann.
Darf ich ganz kurz, ich meine, in der Opposition hat Herr Matterbauer auch viele Einsparungsschnitte verhindern wollen. Er hat bei den Pensionen die ganze Zeit gegen die Pensionsanpassung gekämpft, in seiner Funktion als Arbeiterkammerchef oder Chefökonom. Es ist, glaube ich, typisch, dass man in der Opposition dann doch ein gegen die Politik fährt, was auch immer die Regierung gerade macht. Von daher glaube ich nicht, dass das wieder jetzt ein typisches Rotes oder SPÖ-Finanzministerthema ist, sondern es ist einfach aus der Opposition klar. Man hat aber auch viele Sachen verhindert, wo man hätte sparen können. Sicherlich hätte man bei den Unternehmensförderungen auch viel, viel machen können. Hätte man auch jetzt viel, viel mehr machen können, als umgesetzt wurde unter dem Finanzminister Matterbauer.
Bei einem Aspekt hat man den Sozialdemokraten Matterbauer auch herausgehört, wie er gesagt hat, es wird keine Austeritätspolitik geben. Das hat er so beschrieben.
Der Zustand des österreichischen Staatshaushalts ist besorgniserregend. Ohne Sanierung würde die Staatsschuld 2029 an der 100%-Marke gefährlich kratzen. Dies würde über kurz oder lang die wirtschaftliche Stabilität des Landes beeinträchtigen und uns angreifbar machen. Angreifbar nicht zuletzt durch die volatilen Kapitalmärkte und steigende Zinsen.
Ja, das hat er auch gesagt, um die Situation zu beschreiben. Und dann hat er eben erklärt, dass es keine Austeritätspolitik trotzdem geben wird. Das ist also ein ganz harter Sparkurs, den viele andere Länder in der Europäischen Union nach der Finanzkrise durchgezogen haben. Was wäre denn das, dieser harte Sparkurs gewesen? Und warum braucht man den nicht?
Naja, ich bin schon anderer Meinung als Herr Matterbauer, dass man schon hätte deutlich mehr machen können. Ich meine, dass wir jetzt einen Austeritätskurs fahren, ist, glaube ich, ohnehin, davon ist Österreich weit entfernt. Wir haben bei den Staatsausgaben Quoten erreicht, wo wir die Situation hätten, als wenn wir jedes Jahr eine Finanzkrise haben. Also die Staatsausgaben liegen in jedem Jahr, was jetzt budgetiert ist, bis zum Jahr 29, über dem, was wir damals in dem Jahr der Finanzkrise hatten. Also wir tun so, als wenn wirklich die Wirtschaft den Bach runtergeht, und so schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Und von daher, glaube ich, Austerität ist dann völlig, völlig utopisch ohnehin gewesen. Wir haben auch jetzt in 2025 erreicht, wir fast das Corona-Jahr, muss man sich auch mal vorstellen, bei den Staatsausgaben, was die Quote betrifft, und auch bei den Staatseinnahmen haben wir Rekordwerte, die wir seit 30 Jahren nicht erreicht werden. Also von Austerität ist hier, glaube ich, sowieso weit entfernt. Man hätte schon mehr machen können, aber der Finanzminister ist eben der Meinung, dass das die Konjunktur noch weiter abschwächen könnte. Die Gefahr sehe ich zwar weniger, und der Bedarf wird sicherlich auch noch kommen. Gerade wenn man die Entlastungspakete machen will, die die Regierung ja im Programm hat, wird man weiter sparen müssen. Das hat auch der Fiskalrat heute ja nochmal klar gemacht.
Muss man noch mehr machen? Noch mehr sparen in der Zukunft als das, was jetzt auf dem Tisch liegt?
Ich glaube, die Leute auf der Straße haben das sehr klar gesagt. Sie haben persönlich vielleicht kein Problem, aber sie sehen die Probleme, die da sind. Was ist die Gefahr? Das ist angesprochen worden, dass Pensionen gekürzt werden. Zu was führt das? Bei einer älter werdenden Bevölkerung zu geringer Inlandsnachfrage. Dass im Bildungsbereich gespart werden muss. Wozu führt das? Dass danach nicht qualifizierte Arbeitskräfte auf den Arbeitsmarkt kommen und wir auch strukturell in Wettbewerbsnachteil hineinkommen. Die USA mögen sich in den Spiegel schauen und die Dekonstruktion des Bildungssystems, was das kaputt gemacht hat. All das bedeutet, dass wir für einen funktionierenden Staat, für eine funktionierende Gesellschaft, müssen wir laufend auch die Ausgaben bedecken. Man muss sehr aufpassen beim Sparen, ob man nicht gleichzeitig einen Kollateralschaden auslöst, der schlimm ist. Und ich glaube, da hat der Finanzminister völlig recht. Wir müssen darauf achten, wir haben jetzt das dritte Jahr Rezession, dass wir rauskommen aus dieser Todesspirale. Und das werden wir nicht, indem wir auf die Bremse steigen. Wir müssen proaktive Maßnahmen setzen. Und ich bin froh, dass die Bundesregierung in vielen Bereichen auch Ansätze hat. Angesprochen wurde Familienleistungen, gibt es ein Paket in Kinderarmut. Im Bereich der Gesundheit versuchen durch bessere Steuerung, auch durch Therapieverbesserung und andere Dinge, verbesserte Leistungen und Effizienz zu bekommen. All das sind Dinge, die helfen sollen, rauszukommen. Und natürlich müssen wir bei der Konjunktur was machen. Und ich werbe dafür. Der Transformationsfonds, den Andi Babler im Wahlkampf vorgeschlagen hat, der ist budgetneutral als ASFINAG-Modell finanzierbar. Wäre eine Riesenchance jetzt in der Hinwendung weg von der fossilen Energie hin zu modernerer Produktionstechnik mit künstlicher Intelligenz und allem, den Unternehmern wieder Luft zum Atmen zu geben. Das wäre eine solche Minderheitsbeteiligung, die Eigenkapital schafft und würde nichts kosten, weil selbst wenn manche davon nachher vielleicht nicht überleben, die Mehrzahl würde mehr wert sein. Das wäre eine Riesenchance.
Ja, also auch da muss ich ökonomisch ein bisschen widersprechen. Es geht im ganzen Pensionsthema ja gar nicht um Pensionskürzung. Es geht darum, dass man das System so gestaltet, dass sich eben Ausgaben, die an die Pensionisten ausgezahlt werden, und Beiträge, die eingezahlt werden, ein bisschen die Waage halten. Und da sind wir einfach extrem in der Schieflage. Das heißt, das ist ein Defizit in diesem Jahr von ungefähr 32 Milliarden Euro, was einfach fehlt. Das wird trotz der größten Pensionsreform der letzten 20 Jahre, die jetzt ja kommen soll, weitere 5 Milliarden steigen. Das heißt also, wir haben da ein Riesenproblem. nehmen und das Geld muss ja irgendwo herkommen. Das Geld zahlen wir ja auch über Steuergeld. Ist ja nicht so, dass wir dass die Pensionisten dann weniger Kaufkraft hätten und alles oder das konsumieren und der Rest der Bevölkerung steht daneben bei, sondern das Geld, die Steuern, die wir zahlen, ist dann das, was die Pensionisten dort konsumieren. Das heißt also, wir nehmen auch Geld auf der anderen Seite weg. Das ist konjunkturell gesehen nicht vorteilhaft und es ist ja geht auch, wie gesagt, nicht darum, den Pensionisten Geld zu kürzen, sondern es geht darum, eine glaubwürdige Reform zu machen und damit schaffe ich Vertrauen, gerade für die kommenden Generationen. Denn zu erzählen, dass das System stabil ist, ist einfach entspricht nicht der Wahrheit und das merkt ja jetzt auch der Finanzminister Markus Matterbau und auch die Regierung hat es ja im Prinzip gemerkt. Sie hat ja einen Nachhaltigkeitsmechanismus, weil sie weiß, es wird sich nicht ausgehen. Sie hat offenbar nur nicht den Mut oder den Willen, das auch jetzt schon umzusetzen, was in 5 Jahren funktioniert.
Muss ich auch widersprechen. Seniorinnen und Senioren leisten wahnsinnig viel. Ich erinnere an die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge. Ich erinnere an die Einschränkungen bei der Korridorpension, die kommen werden. Ich erinnere daran, dass unabhängig von der jetzigen Regierung laufend das Pensionsalter der Frauen bis in die 30er Jahre hinein angehoben wird auf 65. Das heißt, es greifen eine Fülle von Maßnahmen und Seniorinnen und Senioren tragen wesentlich zur Sanierung bei. Ein Dankeschön an dieser Stelle für all jene, die das hergeben. Und muss man auch dazu sagen, wir haben Probleme in der Beschäftigung älterer. Es gehen immer mehr aus der Arbeitslosigkeit in die Pension. Wir müssen eine Aktivierung schaffen, dass Betriebe bereit sind, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 50 anzustellen und auch wirklich zu beschäftigen bis zu diesem Zeitpunkt. Das verbessert dann auch genau jene Bilanz, die Sie angesprochen haben, nämlich Beiträge versus Leistungen. Letzter Punkt in diesem Zusammenhang. Die Regierung hat sich bemüht, und das war ja das Credo auch, dass man auf mehr Schultern verteilt. Und daher sind ganz wichtige Beiträge die Banken, Krisengewinne erster Stufe, Erhöhung der Bankenabgabe, die Energiebetriebe, die haben Riesengewinne gemacht mit diesem komischen Market Design, den wir in der EU für Energiemärkte haben. Die haben einfach an der Krise kassiert und ich finde es gut, dass die Beiträge zahlen müssen. Da geht ein Dankeschön an die gesamte Regierung, aber natürlich auch an den Finanzminister Matterbauer.
Ja, auch hier muss ich widersprechen. Es ist nicht so, dass natürlich leisten die Pensionisten einen Beitrag. Sie konsumieren auch. Natürlich ist das etwas, was lobenswert ist. Und auch sie haben natürlich einen Beitrag in den vergangenen Jahren geleistet. Aber es ist ja keine emotionale Debatte, die wir hier führen, sondern es ist eine sachliche Debatte um Zahlen. Und es ist nun so, dass die Krankenversicherungsbeiträge, die Pensionisten jetzt zahlen, immer noch niedriger ist, als was die Arbeitnehmer zahlen. Das heißt, da wird ihnen ja auch nichts weggenommen. Es ist eine Angleichung an alle anderen Gruppen, die ja auch ihren Beitrag zahlen. Auch bei den Korridorpensionen ist es eine Maßnahme, die versuchen soll, die Frühpensionierung, also das in Pension gehen vor dem, was gesetzlich vorgesehen ist, eigentlich einschränken soll. Auch das ist jetzt keine Bestrafungsmaßnahme, das ist einfach ein Akzeptieren der Realität, weil wir jedes Jahr an die Pensionisten mehr Geld auszahlen, als diese eingezahlt haben und auch was die heutigen Beitragszahler einzahlen. Es ist also wirklich an der Debatte vorbei, hier jetzt zu sagen, dass die Pensionisten bestraft werden. Das ist einfach nicht der Fall. Die müssen auch einen Beitrag leisten, weil das System, wie es ist, nicht stabil ist. Das wissen wir seit langem. Das hat keine Partei, hat das geschafft, in den letzten 20 Jahren zu reformieren. Das Anheben des Frauenantrittsalters ist seit 30 Jahren geplant. Das kommt jetzt schrittweise. Dann kann man sich mal vorstellen, wann wir losgehätten legen müssen, wenn wir die nächsten Pensionsschritte machen müssen, die dann in 10 Jahren auf uns zukommen. Das sind Milliardenbeträge, die fehlen werden für andere Maßnahmen, beispielsweise in Bildung. Das Geld ist eben nur einmal da. Das Geld kann ich nur einmal ausgeben. Und wenn ich es dem dort vergebe, dann fehlt es woanders.
Ausgabentreiber, jedenfalls Pensionen. Das System ist schon sehr lange reformbedürftig, klarerweise. Es wird aber auch etwas gemacht, wie Herr Matzneter ja auch ausgeführt hat. Aber meine Damen und Herren, vielleicht gibt es jetzt für eine kurze Pause, die wir machen, eine Quizfrage für Sie, die Sie inzwischen lösen könnten. Vielleicht auch ohne Google oder KI. Die Frage lautet, wie viel Staatsschulden entfallen denn auf jeden Einzelnen von uns überhaupt im Durchschnitt von Österreich? Auf jeden. Die Auflösung gibt es gleich nach einer kurzen Pause. Wir sind zurück, meine Damen und Herren, bei Beide Seiten live. Es geht natürlich um die große Budgetrede von Markus Matterbauer, Finanzminister der SPÖ, der uns ein Sparpaket für die nächsten Jahre versprochen hat oder vielleicht angedroht hat. Und wir lösen jetzt mal die Quizfrage auf, die es über die Werbepause drüber gab. Wie viel Staatsschulden entfallen denn auf jeden von uns im Durchschnitt? Lösung, falls Sie nicht nachgeschaut haben, es sind schon fast 45.000 Euro. Also das muss runter. Das ist jedenfalls das Ziel auch dieses Budgetplans von Markus Matterbauer für die nächsten 2 Jahre. Und ein großer Kostentreiber, das haben wir gerade diskutiert, hier mit unseren Gästen, das sind natürlich die Pensionen. Herr Matzneter, Sie wollten noch etwas
entgegnen. Ich wollte etwas Positives. Nein. Der Herr Neuenthal hat darauf hingewiesen, dass wir auch darüber nachdenken müssen, wie wir die Finanzierungsstruktur verbessern in diesem Bereich. Und ganz ehrlich, leider ist ein lange, lange Zeit verstorbener Sozialminister Alfred Dallinger schon vor 40 Jahren hat klar gesehen, dass in Zukunft durch das Heruntergehen der Lohnquote wir auf Dauer von der Finanzierung weg müssen von den reinen Löhnen und hin, dass wir die volle Breite der Wertschöpfung heranziehen, um niedrigere Beiträge zu haben. Weil es ist nicht einzusehen, dass ein Betrieb mit hoher Lohnsumme große Lohnnebenkosten zahlt, während gleichzeitig einer mit hohen Gewinnen viel, viel weniger von der gesamten Wertschöpfung zahlt.
Und daher branchenabhängig
ist auch das. Mein Appell daher ist darüber nachdenken, weg von der reinen Lohnsumme hin zu einer breiten Wertschöpfung. Warum? Im Programm der Regierung steht Senkung Lohnnebenkosten. Wir haben nur null Geld bei dem Budget, um das durchzuführen. Für die Wettbewerbsfähigkeit wäre es aber gut, wenn wir hier senken würden. Ich behaupte, wir könnten halbieren Lohnnebenkosten, wenn es gelänge, in der vollen Breite der Wertschöpfung zu erfassen. Das wäre etwas Sinnvolles zum Nachdenken.
Da dürften Sie ja vollkommen auf derselben Wellenlänge sein, mit
runter von den Lohnnebenkosten. Das Problem ist ja natürlich, er will die Kosten ja nicht senken, sondern er will die Kosten jemand anders umhängen, also den Betrieb auf anderen Seite umhängen. Das ist auch ökonomisch. Ich meine, wir haben im Pensionssystem Versicherungsprinzip, was ohnehin durch den Budgetzuschuss ja ohnehin schon aufgeweitet ist. Also das, was gefordert wird, haben wir im Prinzip durch die 30 Milliarden, die aus dem Budget kommen, die ja aus allen Steuern gezahlt werden. Löst das Problem nur nicht, weil wir eine demografische Entwicklung haben. Auch der Zuschuss müsste dann einfach langfristig weiterhin steigen. Und wie gesagt, ökonomisch ist das nicht nachvollziehbar, in einem Versicherungsprinzip so etwas zu machen. Und die Lohnquote ist nicht auf einem niedrigen Niveau. Wir haben die höchsten Stände der Lohnquote seit, glaube ich, 30 Jahren momentan.
Kommen wir noch einmal zur Budgetrede zurück und zu einem weiteren Kostentreiber, den Markus Marterbauer angesprochen hat. Das ist das Gesundheitssystem. Da hat er Folgendes gesagt heute im Parlament.
Unser Gesundheitssystem bietet, wie Sie wissen, im internationalen Vergleich hervorragende Leistungen. Damit das so bleibt, braucht das solidarische Gesundheitssystem Reformen, die die bestehenden Ineffizienzen verringern und allen Menschen den Zugang zu hochwertiger Versorgung sichern. Derzeit bestimmen allzu oft die Interessen einzelner Lobbys und Institutionen die Gesundheitspolitik und nicht das öffentliche Interesse. Das muss sich dringend ändern. Gesundheitspolitik muss dem Gemeinwohl dienen.
Das muss sich dringend ändern, kann man sagen. Das haben vielleicht schon mehr vor ihm auch gesagt. Kann man sagen, dass die Gesundheitslobbys, die Marterbauer angesprochen sind, der Endgegner für ihn sind oder für eine Reform in der Gesundheitspolitik?
Na, erstens mal, so wie er gesprochen hat, kann man überall ein grünes Häkchen machen. Stimmt alles. Und wir müssen die Effizienz heben. Wir müssen unser gutes Gesundheitssystem aufrechterhalten. Wir brauchen es auch, damit die Menschen in der Arbeit sind und nicht im Krankenstand. Wir brauchen es auch, weil es für die Gesamtwettbewerbsfähigkeit des Landes wichtig ist. Und wir brauchen es auch, weil es die Lebensqualität der Menschen bestimmt. Und daher jeder Punkt zu unterstreichen. Und wir haben eine Reihe von Lobbys, die da drinnen tätig sind. Ich erinnere nur dran an diese 10 Kämpfe in einer sehr, sehr undurchschaubaren Struktur der Finanzierung. Länder als Spitalsträger, Ärztekammer für den niedergelassenen Bereich, Pharmaindustrie, die möglichst viel rausholen will. All das zusammen erfordert, sage ich einmal, eine große Aufgabe von der Politik. Eine Reform, die verbessert die Leistung, die mehr Angebot für die Menschen schafft und gleichzeitig effizienter und billiger ist, ist etwas Gutes. Und da bin ich völlig auf einer Linie mit Markus Marterbauer.
27 Player im Gesundheitssystem, vielleicht habe ich noch untertrieben. Kann man da überhaupt wirklich Reformen machen? Oder ist das nur eine Ankündigung, die er da gesagt hat, dann wird es nichts?
Das sind zwei verschiedene Fragen jetzt. Also ich glaube, man könnte schon was machen, aber die Gefahr ist natürlich groß, dass es eine Ankündigung bleibt, wie viele vorher auch schon gemacht haben. Aber auch ich stimme dem voll zu. Wir haben riesige Effizienzprobleme, weswegen das Gesundheitssystem sehr teuer ist. Manche Leistungen sind extrem teuer, die wir nicht brauchen. Dafür fehlt es an anderer Stelle. Das heißt, es wäre das Geld viel effizienter möglich zu verteilen. Dann hätten wir auch allerdings bessere Gesundheitsleistungen, könnten sie nachhaltig auch behalten. Da würde ich Ihnen aber auch ganz einfach in die Pflicht nehmen. Das ist nicht nur mit dem Finger auf andere Lobbys zu zeigen, sondern eher als Finanzminister, eher mit seinen Parteifreunden dann in den Ländern und Gemeinden, mit dem Gesundheitsminister zusammen, mit dem Koalitionspartner der ÖVP zusammen und deren Landeshauptleute sollen sie dann zusammensetzen und dementsprechend diese Maßnahmen auch umsetzen. Wenn wir jetzt 2 Jahre, wo es keine größere Wahl gibt, dann sollen sie doch bitte diesen Plan ausarbeiten, um diese Effizienzsteigerung zu machen. Weil ja, das ist ein Riesenproblem. Aber nur zu sagen, die anderen sind Schuld, ist dann wieder ein bisschen zu wenig.
Was er noch angesprochen hat, er verspricht Transparenz. Jetzt könnte man sagen, diese Zahlen liegen ja überall herum. Man hat ja regelmäßig Zahlen, die man auch nach Brüssel meldet, auch wenn es Verzögerungen gibt, bis man endlich weiß, was aus den Ländern vorliegt an Budgetzahlen. Aber er hat gesagt, Transparenz wird die neue Lieblingsfarbe der Budgetpolitik. Sie waren SPÖ-Finanzstaatssekretär. Was war denn so versteckt bisher, dass jetzt dringend Transparenz gemacht wird?
Ich glaube, es ist in den letzten Jahren schon bereits einiges geschehen. Es muss sozusagen auch in einer verständlichen Art und Weise die Information aufbereitet worden.
Für uns alle.
Dank Europäischer Union ist ja Österreich sowieso gezwungen, durch die regelmäßige Berichterstattung manchmal die Hosen runterzulassen, um es volkstümlich zu sagen. Und ich glaube, dass dieses Vorhaben, wirklich möglichst klar zu kommunizieren, warum was gemacht wird und wie viel kostet es und wie viel muss man zahlen, glaube ich, leichter macht, auch die gesamte Bevölkerung mitzunehmen bei den Maßnahmen. Wenn sie wissen, wofür es ist, wenn man wissen, wo es hingeht, glaube ich, dass man die Bereitschaft erhöhen kann. Wenn man so macht, wie der letzte Finanzminister der ÖVP, Gernot Blümel, Und nachher Magnus Brunner, der dann als Flüchtling nach Brüssel gegangen ist, indem er Zahlen bewusst hinten nachhält, nur um einen Wahlerfolg zu erhalten, den man eh nicht bekommen hat, dann ist das eine ganz schlechte Politik.
Das hat er natürlich anders begründet, warum die Zahlen besser
sind. Ich höre den Vorsitz des Fiskalrats Badl, der bereits vor dem Sommer darauf hingewiesen hat, dass hier die Art der Darstellung und die Art der optimistischen Berechnung wohl nicht der Wirklichkeit konkurrent mitlaufen kann. Und da hat leider Professor Badl schon damals recht gehabt. Muss sich ändern und das verstehe ich unter Transparenz, offen, ehrlich sagen, was ist. Und ich glaube, es ist eine gute Ansage auch von Seiten der Regierung.
Wo gehört die Transparenz her, Herr Lorenz? Oder wo gab es es bis jetzt nicht?
Naja, wir haben viele Bereiche, wo es, glaube ich, nicht Transparenz ist. Das fängt schon an davon, dass wir Politik nicht evidenzbasiert machen können, weil dafür die Registerdaten fehlen. Wir können überhaupt nicht evaluieren, ob eine Gesundheitsreform funktioniert oder nicht funktioniert, weil wir die Datenströme gar nicht kennen. Wir wissen nicht, welchen Bedarf es an Spitalsbetten gibt, weil wir dafür die Daten nicht haben. Das heißt, also evidenzbasierte Politik wäre natürlich wichtig, die Daten zu haben. Und Transparenz ist natürlich löblich. Fehlt sicherlich Transparenz bei der Doppelförderung von auch Unternehmen, die doppelt aus Ländern und Bund gefördert werden. Es gibt zwar die Transparenz Datenbank, aber dann kann man sich mal durchkämpfen durch die 5000 Einträge, um zu gucken, ob da was doppelt gefördert worden ist.
Wird die besser aufgestellt, dass man das dann eindeutig
wird besser gemeldet und man könnte es auch versuchen, automatisch einfach zu erheben, ob eine Doppelförderung war. Muss ich mir denn raussuchen, ob es eine Doppelförderung gab? Warum kann das nicht einfach automatisch erfolgen? Oder Berichtspflichten auch dementsprechend sein? Warum muss sie nicht angemeldet werden? Ich glaube, der Herr Matterbau ist schon der richtige Typ zu Sachlichkeit und Transparenz. Ich bin aber ein bisschen kritisch, was das Budget betrifft, weil das Budget hat, glaube ich, so 274 Seiten oder sowas, wenn man es durchliest. Und gerade wenn es um diese Einsparungen der Verwaltung zum Beispiel geht, da war die Regierung und der Finanzminister nicht ganz ehrlich, weil dieses Sparen in den Ministerien ist immer so der Eindruck entstanden, da spart jetzt wirklich jedes Ministerium in seiner Verwaltung ein. Wenn man sich dann aber die 270 Seiten durchliest, dann kommt da rein, da ist dann eine Erhöhung der Mautgebühr zum Beispiel drin, die im Verkehrsministerium eine Einsparung sein soll. Da ist dann drin, die Gerichtsgebühren werden erhoben, was eine Einsparung im Justizministerium ist. Da sind dies Nicht-Abrufen von Breitbandfördergeldern ist dann eine Einsparung, weil das Geld anders budgetiert wurde, obwohl es sowieso nie abgerufen wurde. Gute Idee, aber da muss man es, glaube ich, auch viel ehrlicher leben. Und dieser Punkt, der gerade so kritisch ist, weil es auch von der Symbolik her, ich erhöhe die Steuern in vielen Bereichen, ich erhöhe die Krankenversicherungsbeiträge für die Pensionisten. Dann nicht hinzugehen und zu sagen, ich spare auch beim Staat oder es zumindest zu sagen und dann nicht zu tun, ist, glaube ich, eine ganz schlechte Symbolik. Und da wäre es ehrlicher gewesen und da wäre es auch möglich gewesen, etwas zu machen. Und das wäre dann auch, glaube ich, für die Bevölkerung viel leichter gewesen, dieses Paket auch mitzutragen. Und man sieht, die Regierung zieht da auch mit und lagert es eben nicht nur an die Bevölkerung aus.
Ich glaube, den Gegenbeweis brauche ich gar nicht antreten zum Herrn Lorenz. Es werden alle Gruppen, die es zu spüren bekommen, lautstark protestieren, warum das nicht geht. Und das wird beginnen von der Sportförderung, vom Film und sonstigen gehen. Da wird man sehen, dass tatsächlich es zu Kürzungen kommt und vielleicht ein paar Nachsätze zu den Gebühren. Das tut natürlich allen weh, wo es ist. Aber, und jetzt kommt wieder meine Buchhalterseele hervor, solange nur die Inflation ausgeglichen wird, ehrlicherweise, ist das keine reale Erhöhung. Und das heißt, solange diese Anpassungen sozusagen im Rahmen der Inflationsrate sind, muss man fairerweise dazu sagen, die Nichtdurchführung wäre eine zusätzliche Förderung, wenn die unterlassen wir diese Einsparung. Aber das Wort Einsparung oder Nicht-Einsparung, der Klimabonus tut uns besonders weh als Sozialdemokratie, weil das hat jeder bekommen in Wirklichkeit und in Wahrheit ist es eine Kopfsteuer. Das ist so.
Das hätte man zielgerichteter machen sollen, meinen Sie?
Nein, das hätte man schon vorher, es war vorher schon sonderbar, dass nach der Postleitzahl gegliedert wurde, der Klimabonus war schon sonderbar genug. Ja? Aber wenn man es schon macht, muss man fairerweise sagen, hier trägt die gesamte Bevölkerung und von den 6,4 2 Milliarden und das ist etwas, wo wirklich dieselbe Wirkung wie eine Steuer ist. Also bei aller Liebe, sparen wir lieber statt Steuererhöhungen. Ich finde, dass man es fair auch in den Funktionen anschauen muss. Und wenn ich allen was wegnehme, wirkt es genauso wie eine Steuer, weil am Ende in der Geldbörse weniger Geld ist. Daher sollte man fairerweise dann auch immer sagen, wie viel machen wir als öffentliche Ausgabe, wie viel organisieren wir privat. Und wer nur einen Nachtwächterstaat will, soll sagen, Das wird nun nicht funktionieren und nicht leistungsfähig sein. Und je mehr wir gemeinsam organisieren, effizient, umso besser geht es uns allen. Und in diesem Sinne glaube ich, dass wir einen guten Finanzminister haben und im Rahmen des Machbaren, glaube ich, ein sehr gutes Programm heute vorgelegt hat.
Also ich glaube, vom Nachtwächterstaat sind wir auch ungefähr, weiß nicht, 100 Milliarden Euro entfernt, was den Staat betrifft.
Aber die Eurofighter nicht fliegen in der Nacht.
Geschenkt, man kann sicherlich, man kann sinnvoll sparen und man kann nicht sinnvoll sparen, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber dass der Staat Wirtschaftsförderung ausbezahlt, die Mitnahmeeffekte sind, ist keine Fördermaßnahme, die sinnvoll ist. Das zu sparen, schafft auch keine Kosten auf der anderen Seite. Das wird auch kein Wirtschaftseinbruch sein, wenn ich eine Förderung streiche, die keine Wirkung hat. Das heißt, es gibt schon sehr viel. Und weil die ausgerechnete Inflation kam, wenn man sich anschaut, die Staatsausgaben in 2019 und 2024, dann wären die um 50 Milliarden höher gewesen, wenn wir sie um die Inflation angepasst hätten. Wenn wir das wirklich so durchgezogen hätten, dann hätten wir ungefähr 30 Milliarden Euro heute mehr in der Tasche und hätten einen Budgetüberschuss. Das heißt also, es ist ja weit davon entfernt, hier nur den Inflationsausgleich zu reden. Wir sind 30 Milliarden in diesen 5 Jahren über die Inflation hinaus gestiegen, was die Ausgaben betrifft. Bei den Einnahmen ist die Dynamik auch noch da. Also zu sagen, es wird hier kaputt gestartet, sind wir aber weit, weit entfernt. Ein Nachtwächterstaat, das ist noch nicht mal die Schweiz und die gibt, wie gesagt, Milliarden, zig Milliarden Beträge weniger aus für ihren Staat und sie funktioniert auch in vielen Bereichen besser. Also ich glaube, es geht gar nicht darum, etwas kaputt zu sparen, sondern es geht zu schauen, wo sind Ausgaben nicht sinnvoll, wo kann ich sie vielleicht auch privat organisieren, wo mache ich eine Förderung auch für alle. Wir fördern ja auch unglaublich viel die reicheren Einkommensgruppen. Warum? Weil wir einfach der Meinung sind, wir müssen alle fördern. Und da zu kürzen, ist, glaube ich, schon eine Maßnahme, die verständlich ist und den Staat extrem effizienter gestalten kann.
Ich möchte eine ganz kurze Schlussrunde noch zur Zuversicht, die Markus Matterbauer angesprochen hat, weil er gesagt hat, bis jetzt oder bis heute gibt es diese Zuversicht nicht, weil die Leute, wie wir es in der Meinungsumfrage erforscht haben, durchaus auch Angst oder Sorgen haben. Hören wir da kurz rein, wie er es gesagt hat.
Die Teuerung und die wirtschaftliche Krise haben zu anhaltender Verunsicherung geführt, zu Verunsicherung privater Haushalte, deren Sparquote stark gestiegen ist, was die Konsumnachfrage entscheidend bremst, aber auch zur Verunsicherung der Unternehmen, die geplante Investitionsprojekte aufschieben. Das schwächt die wirtschaftliche Dynamik markant.
Dieses Angstsparen, kann das mit diesem Budget, das jetzt Matterbauer vorgestellt hat, vielleicht einer Zuversicht weichen?
Ja, das glaube ich schon.
Das ist meine Einschätzung.
Das ist meine Einschätzung. Der letzte sozialdemokratische Finanzminister, leider früher verstorbene Rudolf Edlinger, hat bei der Übergabe des Staatshaushaltes gesagt, das ist dasselbe, wenn ich das der ÖVP übergebe, wenn ich den Hund auf die Knackwurst aufpassen lasse. Jetzt, 25 Jahre später, sehen wir das Ergebnis. Wir haben ohne Not ein Sparpaket. Ich glaube, dass Markus Matterbauer und das ganze Regierungsteam einen guten Vorschlag vorgelegt hat. Und ich glaube, dass damit auch die Zuversicht wieder kommen kann, die wir dringend brauchen. Gut gemacht.
Nein, weil ganz einfach keine nachhaltigen Sparmaßnahmen gemacht wurden, keine Strukturreformen, die wirklich nachhaltig das Problem lösen. Das heißt, wir machen jetzt lauter Sparpakete, die aber in 1-2 Jahren wieder verpufft sind. Wir haben eine extrem hohe Abgabenbelastung in Österreich, die werden wir auch nicht senken können. Wir werden bei den Lohnnebenkosten nichts machen können, weil das Geld fehlt, weil das Geld woanders ausgegeben. Die Wertschöpfungsabgabe wäre, glaube ich, der Todesstoß für die Wirtschaft. Dann brauchen wir überhaupt nicht mehr darüber reden, dass wir hier Industrie haben. Dann können wir sie gleich ins Ausland verlagern, wenn das nicht die Unternehmen selbst schon machen. Also das halte ich auch nicht für sinnvoll. Das Problem ist, wir haben uns in den letzten Jahren durch die Art und Weise, auch wie die Vorgängerregierung Politik gemacht hat, aus den Märkten gepreist. Die Energiekosten sind massiv gestiegen, die Lohnstückkosten sind massiv gestiegen. Jetzt auch noch hinzugehen und höhere Steuern einzusetzen und zu sagen, wir haben immer noch ein Defizit von über Maastricht. Das heißt, da fehlt immer noch 20, 30 Milliarden jedes Jahr im Haushalt, um solide zu sein. Dann zu sagen, jetzt sind wir mal zuversichtlich, das wird nicht funktionieren. Und auch auf Deutschland ist, glaube ich, nicht zu hoffen. Also man wird dann wirklich auch Maßnahmen setzen müssen, um diese Zuversicht zu generieren. Und das fehlt komplett im Regierungsprogramm und im Budget.
Ich höre gerade raus, dass Sie Widerspruch anmelden wollten, Herr Massen.
Es tut mir leid, aber in meiner Seele, Steuern auf Ertrag sind unterm EBIT. Daher nicht von Kosten reden, die können auch nicht auspreisen. Also ich würde für eine sachliche Diskussion mit dieser ideologischen neoliberalen Polemik aufhören, sachlich über Lösungen reden und in der Bilanz ist all das, was unterm EBIT ist, nicht unter Kosten einzureihen und schädigt daher nicht den Wettbewerb. Also bitte sachlich dann wenigstens bei den Grundlagen
bleiben. Wir brauchen unbedingt noch eine Industriediskussion und eine Standortdiskussion.
Die machen wir extra.
Das holen wir extra nach. Vielen Dank jedenfalls für den Austausch. Christoph Massnetter bei uns und hallo Loretz.
Dankeschön.
Vielen Dank. Und meine Damen und Herren, hier wird natürlich weiter diskutiert über das Budget, das heute präsentiert worden ist. Wild umstritten gibt es heute mit Eva Schütz, mit Bernd Hinteregger und mit Harald Walser. Die diskutieren jetzt bei Werner Seeker. Schönen Abend auf Puls 24.